Der Steuergesetzgeber sieht einen Missbrauchsfall, versucht ihn zu erschlagen und erschlägt im gleichen Zuge 15 andere Fälle, an die er nicht gedacht hat, mit und verursacht damit mehr Komplexität, als sowieso schon da war. Und das Außensteuergesetz ist einzig und allein da, um dich zu bestrafen. Dafür zu bestrafen, dass du Deutschland Steuersubstrat wegnehmen willst, ob nun mit Absicht oder aus Versehen. Ich kenne auch einen Fall, es ist ein großes steuerliches Gutachten gewesen und man konnte es Absatz für Absatz lesen und bei jedem Absatz einen Haken machen, aber in der Gesamtschau hat man gesagt, das kann nicht sein. Und doch konnte es sein.
For Professional Investors Only. Ein gemeinsamer Podcast von Das Investment und dem Private Banking Magazin.
Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los.
Moin Malte, grüß dich.
Hallo Christoph, ich grüße zurück.
Malte, unser heutiger Gast ist ein Bekannter von uns beiden und der Bogen spannt sich von Nürnberg bis nach Hamburg. Hast du eine Ahnung?
Der Philipp.
Genau, der Philipp Nürnberg. Wollen wir hier kurz erzählen, wie wir den kennengelernt haben?
Das müssen wir tun.
Ja, fang mal an.
Also Christoph, uns beide eint ja so eine gewisse Lust an Kulinarik und am guten Essen. Und wir sind beide bei Instagram und irgendwann ist mir mal eine Menüfolge mit Bildern quasi in mein Account geslidet. Ich dachte, wie geil, was für ein tolles Essen, was für tolle Weine, wie geschmackvoll und, und.
Da gönnt sich jemand. Hast du
da gönnt sich jemand mal was, aber auf eine so feine Art, dass man Lust hat, mit am Tisch zu sitzen. Und dann dachte ich, dann folge ich dem mal. Und dann habe ich dir immer mal Screenshots geschickt.
Und irgendwann haben wir uns die Stories hin und her geschickt.
Und irgendwann haben wir uns das hin und her geschickt. Und dann ist der Philipp mit seinem Mann auch mal in feine Restaurants, feine Hotels gegangen. Und wir haben dann immer gesagt, guck mal, die Nürnbergs eskalieren. Und irgendwann dachte ich, Mensch, schreib die doch einfach mal an. Wir wussten, dass die hier irgendwo aus dem norddeutschen Raum, wahrscheinlich aus dem Hamburger Raum kamen. Tun sie ja auch. Und dann habe ich die angeschrieben und meinte, Mensch, ihr lebt so genussvoll und gleichermaßen so fröhlich. Wir müssen uns mal treffen.
Genau, und da haben wir uns kennengelernt und dann haben wir auch festgestellt, dass nicht nur die Kulinarik uns verbindet oder die Lust daran, sondern er ist natürlich im weitesten Sinne auch irgendwie in unserer Branche, in unserer Welt heimisch. Er ist Associated Partner bei Rödel.
Der Steuerberatungsgesellschaft aus Nürnberg.
Genau, und dann hatten wir jetzt gedacht, wir sollten uns auch mal unterhalten hier im Podcast. Das ist ja auch eine sehr, sehr spannende Welt, die natürlich auch viele unserer Kunden, unserer Leser betrifft, also wir sprachen zum Beispiel neben der Tatsache, wie das ist, wenn man auf einer Party ist und erzählt, dass man internationale Steuern strukturiert, ob das jetzt eher was ist, was die Leute anzieht oder eher verscheucht. Das beantwortet er auch gleich am Anfang. Haben wir auch viel über das Thema Wegzugsbesteuerung gesprochen. Er hat zum einen von einem Fall erzählt, wo jemand der Liebe wegen, sagen wir mal, eine dreistellige Millionensumme versteuern musste. Mehr will ich jetzt noch gar nicht erzählen, weil der Fall ganz interessant ist. Er erzählt das auch. Und ich habe ihn aber auch gefragt, wie guckt er überhaupt auf die Wegzugsbesteuerung an sich? Und da sagte er, das ist eigentlich am Ende nur eine Form von Bestrafung vom deutschen Staat. Das ist seine Wortwahl, nicht meine.
Hat er ja auch nicht ganz Unrecht.
Absolut. Ich wollte von ihm auch wissen, verlassen die Reichen wirklich das Land? Also das hört man ja immer wieder, das erzählt einem auch der ein oder andere. Aber sieht er das auch an den Anfragen oder ist das eher, ich sag mal, so eine sehr laute Stammtischthese? Da gibt er auch eine relativ klare Antwort drauf. Und wir sprachen auch ein bisschen über das Steuersystem im Allgemeinen. Da verrate ich jetzt, glaube ich, nicht so viel, weil die Meinung hat er, glaube ich, nicht exklusiv. Er bezeichnet das Ganze als so eine große Flickschusterei, die da eigentlich nur passiert.
Spannend und eine sehr schöne Geschichte. Und so macht das ja auch Spaß, Gesprächspartner zu finden.
Genau, also er gibt auf jeden Fall einen sehr interessanten Einblick, denn er war auch mal auf der anderen Seite vom Schreibtisch. Er hat angefangen beim Finanzamt in Bremen. Auch das hat ihm was gebracht, um so ein bisschen seinen Job jetzt auch da besser zu machen. Schreibt auch selber ein Newsletter. Also für alle, die das Thema interessiert, weil sie vielleicht auch beruflich damit verbunden sind, dann kann ich den Newsletter auch empfehlen von Rödel. Den schreibt nämlich der Philipp auch regelmäßig.
Und er ist auch Dozent.
Genau, er ist auch Dozent. Da sprechen wir auch kurz drüber, warum er neben seiner ganzen Tätigkeit auch noch Dozent ist. Also er ist sehr umtriebig, sagen wir es mal so. Auch sehr netter Zeitgenosse. Und ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal in das Gespräch rein.
Auf geht's, aber gebt uns doch vorher bitte erneut 5 Sterne, damit das hier so interessant und unterhaltsam weitergeht.
Los geht's. Philipp, ihr habt einen Newsletter, der heißt Early Tax Birds. Das mal zum Einstieg. Bist du privat auch so ein früher Vogel oder ist das nur euer Name und in Wahrheit läuft bei dir vor dem zweiten Kaffee nichts?
Ja, ich muss wohl zwangsläufig so ein früher Vogel sein, weil irgendwer muss ja morgens um 6, wenn der bei unseren Abonnenten landen soll, auch auf den Knopf drücken und nochmal final rüber gucken. Und dementsprechend bleibt mir gar nichts anderes übrig. Aber ja, grundsätzlich kriege ich das schon hin.
Ich verrate dir ein Geheimnis, man kann die auch vorprogrammieren.
Ich verrate dir noch ein Geheimnis. Ich versuche das durchzusetzen, es wird dran gearbeitet.
Alles klar. Philipp, wenn du auf einer Dinnerparty sagst, dass du internationaler Steuerberater, Steuerstrukturierer bist, rutschen da die Leute näher heran, weil sie jetzt sich einen heißen Tipp erhoffen? Oder ist das eher so ein Downer?
Ich habe gelernt, man sagt am besten gar nicht, dass man Steuerberater ist, weil sonst wollen sie alle wissen, wie sie ihre Steuererklärung machen.
Also ist das kein Zugthema?
Naja, also ich glaube schon, dass es ein Zugthema ist, aber dann fragen sie mich ja Fragen, zu denen ich nichts sagen kann, weil ich ja keine Ahnung habe, wie Oma Erna ihre Steuererklärung machen soll.
Okay, erzähl mir ein bisschen, wie du geworden bist, wer du bist. Also ich meine, als Kind träumt man ja nicht davon, dass man mal Steuern strukturiert. Was war das bei dir? War das reiner Zufall? War das eine Art Berufung? War es einfach das Fach, in dem du besser warst als alle anderen? Wie kam es dazu?
Na, da es Steuerrecht ja in der Schule nicht gibt, hat sich das erstmal nicht herausgestellt, ob ich da besser war in Steuern als alle anderen. Aber meine Eltern fanden es ganz grandios, dass ich zu Vater Staat gehe, weil da ist man gut abgesichert. Und so bin ich durch Zufall beim Finanzamt gelandet. Und als ich dort einen unserer Dozenten, den einzigen, der aus der Privatwirtschaft kam, gefragt habe, ob man eigentlich mit dem Studium auch was außerhalb des Finanzamtes werden kann, hat der das als Anlass genommen, mal eine Dreiviertelstunde dazu zu dozieren, dass wir das Finanzamt noch verlassen können und mir ein paar Telefonate später auch ein paar Gespräche organisiert und so kam eins zum anderen.
Und was bringt dir heute noch deine Zeit vom Finanzamt? Gibt es irgendwas, jetzt wo du beide Seiten vom Schreibtisch kennst, was praktischer ist?
Ja, in gewisser Weise, weil halt ein Finanzbeamter wird ein bisschen anders konditioniert als ein gemeiner Betriebswirt oder Jurist auf dem Weg zum Steuerrechtler. Also das hat schon einen Einfluss. Hinzu kommt aber, glaube ich, einfach die fundierte Ausbildung, die ich aus dem Finanzamt mitgenommen habe. Ich kann zwar nichts anderes außer Steuern, aber dafür kann ich Steuern zumindest ganz okay.
Erzähl mal so ein bisschen aus deinem Alltag. Was machst du da mit dem Steuerbereich? Oder was gehört alles zu deinem Aufgabenbereich?
Das ist eine gute Frage, was zu meinem Aufgabenbereich gehört. Meine Spielwiese ist ja das gesamte Steuerrecht. Wir setzen da an, sage ich mal, wo die Deklarationsberatung aufhört. Das heißt, ganz normale Compliance kennt jeder, muss gemacht werden. Eine Steuererklärung, ein Jahresabschluss, eine Buchhaltung etc. Und alles, was darüber hinausgeht, die Spezialthemen, da setzen wir halt an. Da, wo die Kollegen keine Zeit oder auch Muße für haben, verständlicherweise. Und dann nehmen wir uns die Zeit, um tief in die Themen einzusteigen. Und das Spannende daran ist halt, dass ich dadurch eigentlich gar nicht so genau weiß, was ich jeden Tag mache. Weil die Themen entwickeln sich halt dynamisch und was ich gut finde an dem Job ist halt, ich weiß in der Regel heute nicht, was ich morgen mache. Also schon so irgendwie so ein bisschen, aber nicht richtig.
Ist man da viel unterwegs?
Es kommt drauf an. Mal mehr, mal weniger. Ich bin im Moment relativ viel unterwegs, aber es gibt auch Phasen, wo es ruhiger ist. Das entwickelt sich. Ich denke, man kann es in beiden Varianten haben.
Du bist ja bei Rödel jetzt auch schon ein paar Jahre und bist da auch aufgestiegen und hast ja sicherlich auch mit dem einen oder anderen größeren Kunden zu tun, oder?
Das soll vorkommen, ja.
Du hast mir mal erzählt, ein Fall von einem Mann, der Liebe wegen Deutschland verlassen hat und dafür, ich sage jetzt mal eine größere Summe, du kannst ja gleich mal erzählen, wie weit du da ins Detail gehen kannst, vielleicht versteuern mussten. Erzähl doch die Geschichte nochmal und was war da vielleicht aus einer Steuersicht schiefgelaufen?
Du spielst auf unser Gespräch über Fragestellung der Wegzugsbesteuerung an. Das heißt, wenn ein deutscher Staatsangehöriger mit einer Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft, GmbH, AG ins Ausland zieht, kann das dazu führen, dass das eine Besteuerung auslöst, weil Deutschland das Besteuerungsrecht verliert und da ist der Fiskus immer sehr traurig und wird gern zugreifen. Und wir helfen und unterstützen natürlich dabei, dafür zu sorgen, dass die Leute aus welchem Grund auch immer Deutschland verlassen können, wenn es sie treibt. Wobei zur Wahrheit auch dazugehört, dass im Zweifel auch manchmal das Wegziehen gar nicht der richtige Weg ist. Und auch da sagen wir vielleicht manchmal unsere Meinung zu. Aber wenn dann der Entschluss gefallen ist und wir versuchen zu helfen, die Wegzugsbesteuerung zu vermeiden, dann gibt es gute Wege, das auch zu erreichen. Und dieser Fall, den du aufgegriffen hast, der war deswegen ganz interessant, weil wir nach meinem ganz bescheidenen Befinden eine schöne Struktur geschaffen hatten, die auch Stand gehabt hätte. Die hätten wir uns auch vom Finanzamt bestätigen lassen und das wäre wohl auch gelungen. Und dann haben familiäre Verwerfungen dazu geführt, dass ja man nicht bereit war, diese Struktur aufzusetzen. Und dann hat die Person zu unserer Überraschung entschieden, dass es dennoch wert ist, zu verziehen und mehrere Millionen, dreistellige Millionen teuren Bescheid vom Finanzamt zu empfangen. Und das fand ich schon recht beeindruckend.
Üppig und auch unnötig, ne?
Unnötig auf jeden Fall. Üppig ist ja immer eine Frage der Sichtweise.
Also hätte der nur ein bisschen länger gewartet, wäre die Rechnung zumindest deutlich kleiner ausgefallen, sagen wir es
mal
so.
Naja, nicht nur länger gewartet, natürlich auch was gemacht. Du musst ja auch immer was machen. Du musst halt strukturieren.
Aber ohne, dass wir jetzt eine Steuerberatung im Podcast machen, was ist so der Denkfehler, den vermögende Menschen beim Wegzug am häufigsten machen?
Naja, der erste Denkfehler ist natürlich zu denken, man muss gar nichts machen. Es kommt immer auf den Einzelfall an, um zu entscheiden, was der richtige Weg für dich ist. Aber klar ist, du du solltest dir, bevor du wegziehst, Hilfe suchen. Ich kenne viele Fälle, die sagen, ich bin weggezogen vor 3 Jahren und kannst du mir jetzt helfen? Das ist halt falsch. Und dann solltest du bereit sein, im Zweifel auch, ja, etwas an deiner Unternehmensstruktur zu ändern. Und dann hast du heutzutage immer noch gute Möglichkeiten, weniger als vor 5 Jahren, aber immer noch gute Möglichkeiten, um Deutschland unter Vermeidung der Wegzugsbesteuerung zu verlassen, auf völlig legalem, absolut anerkannten Weg und so, dass alle Seiten glücklich sind, auch das Finanzamt, weil Deutschland sein Besteuerungsrecht letztlich behält.
Herr Philipp, Wegzugsbesteuerung klingt als Laie so ein bisschen wie eine Strafsteuer fürs Auswandern. Ist sie das oder ist das Framing unfair?
Nein, das Framing ist absolut richtig. Wegzugsbesteuerung kommt aus dem deutschen Außensteuergesetz. Und das Außensteuergesetz, das sage ich immer in meinen Vorlesungen zum internationalen Steuerrecht, ist einzig und allein da, um dich zu bestrafen. Dafür zu bestrafen, dass du Deutschland Steuersubstrat wegnehmen willst, ob nun mit Absicht oder aus Versehen. Und dementsprechend ist das absolut richtig.
Man hört ja gerade viel von Unternehmen, dass die über den Absprung nachdenken, ganz egal, ob jetzt Schweiz oder Dubai oder ob es dich an die Algarve zieht. Ist das eine reale Welle, die du auch in deinem Alltag spürst? Oder ist das jetzt eher, ich sage jetzt mal, ein Stammtischthema, das lauter ist, als es real vorkommt?
Nee, das ist, also in meiner Beratungspraxis ist das real. Also das ist ein Thema, was viele umtreibt, sowohl im privaten Bereich, Thema Wegzugsbesteuerung auch, als auch im unternehmerischen Bereich, das heißt Verlagerung von Produktionen etc. Und auch das geht nicht steuerfrei. Oder anders gesagt, man kann dabei helfen, es möglichst steuerneutral zu gestalten, aber wenn man es einfach die Fabrik abbaut in Deutschland und irgendwo im Osteuropa wieder aufbaut, dann sollte man idealerweise vorher mit dem Steuerberater gesprochen haben.
Wenn immer mehr Vermögende gehen können, sobald es teuer wird, hat der deutsche Fiskus dann überhaupt noch, ja, ich sag mal, ein wirksames Druckmittel oder verhandelt der Staat eigentlich längst aus so einer Position der Schwäche heraus?
Das ist ja schon fast eine gesellschaftspolitische Frage. Einerseits ist es ja so, die Leute können ja frei entscheiden, wo sie hingehen. Und ist es nicht eher das Problem, dass der Staat Rahmenbedingungen geschaffen hat, die die Leute veranlasst zu gehen und dass er dann nicht versucht, die Rahmenbedingungen zu verbessern, sondern die Leute versucht, unter Zwang zu halten, würde ich jetzt mal zurückgeben wollen in deine Richtung.
Wie guckst denn du jetzt auf diese Debatte, die da gerade stattfindet? Also jetzt reden wir ja gerade auch wieder über Steuern in der Bundespolitik. Jetzt gefühlt ist da ja zur Agenda 2010 das letzte Mal was Größeres passiert. Dann hat bei Merkel das nochmal so ein bisschen Kleinkram und dann war jetzt lange eigentlich nichts los. Wir reden jetzt ja von Spitzensteuersatz, aber auch, dass das alles ein bisschen zu komplex geworden ist. Würdest du da mitgehen, dass da mal wieder was passieren muss?
Ganz grundsätzlich ja, die Frage ist aber nur, an welchem Hebel man ansetzt. Das Problem, was wir aus der Beratungspraxis sehen und ich aus, ja, sagen wir es mal, nebenberuflichen, etwas steuerwissenschaftlichen Sichtweise, ist halt, dass heutzutage nur noch Flickschusterei stattfindet. Der Steuergesetzgeber sieht einen Missbrauchsfall, versucht ihn zu erschlagen und erschlägt im gleichen Zuge 15 andere Fälle, an die er nicht gedacht hat, mit und verursacht damit mehr Komplexität, als sowieso schon da war. Und weil nichts mehr systematisch ineinander greift, wäre es eigentlich sinnvoll, mal wieder den großen Aufschlag zu machen. Aber wir brauchen ja nur in die Nachrichten gucken und werden es ja gewahr, dass der Mut dafür vielleicht fehlt.
Ja, da drücke ich auf jeden Fall die Daumen. Ich nehme das immer wahr, auch ob das jetzt Behörden sind oder generell, dass man immer ein bisschen das Gefühl hat, auch ich selber als Bürger, dass man das immer denke, der Staat unterstellt mir erstmal irgendwas und hat immer erstmal so ein Misstrauen einem gegenüber so und denkt nicht erstmal so, dass man das vielleicht gar nicht im Bösen meint. Ist das auch so, wenn deine Erfahrung im Blick auf Steuern?
Es kommt drauf an. Das würde ich differenziert sehen, auch weil ich aus der Finanzverwaltung ursprünglich komme und deswegen auch weiß, nicht nur aus meiner eigenen Vergangenheit, sondern auch aus dem Kontakt mit Finanzbeamten, dass es die einen und die anderen gibt. Aber es gibt halt auch die anderen und vielleicht sind die noch in der Mehrzahl und vielleicht dreht sich das Blatt auch irgendwann. Aber ich glaube, ehrlicherweise, auch das ist vielleicht eher eine Frage des Zeitgeistes, weil ist nicht das Problem vielmehr, dass niemand mehr bereit ist, ins Risiko zu gehen und eine Entscheidung zu treffen?
Absolut. Du bist ja auch international unterwegs, hast internationale Kunden. Mal der Standort Deutschland ganz direkt drauf geschaut. Wie attraktiv ist Deutschland aus steuerlicher Sicht für internationale Unternehmen heute noch wirklich? So auf einer Skala von solide bis die lachen uns aus.
Ja, ich werde mir jetzt sicher nicht herausnehmen, den Ökonomen zu widersprechen. Dementsprechend würde ich mich dem, glaube ich, anschließen, was da derzeit diskutiert wird. Wir haben viele Hausaufgaben vor uns und ich denke genauso wie ich wirst auch du hoffen, dass wir die Hausaufgaben schaffen, um weiterhin da zu bleiben, wo wir sind. Und unsere Attraktivität sinkt halt.
Absolut. Du arbeitest ja auch mit Family Offices und Co. zusammen, richtig?
Ja.
Wo verläuft für dich die Grenze zwischen einer, ich sage jetzt mal, cleveren Steuerstrukturierung und etwas, ich sage jetzt mal, das zwar legal ist, aber sich auch nicht mehr so richtig anfühlt? Hast du den Moment schon mal?
Ich habe den Moment noch nie live erlebt. Vielleicht sind meine 10 Jahre Berufserfahrung dann auch noch 20 Jahre zu wenig Berufserfahrung. Ich kenne Kollegen, die diesen Moment schon mal live erlebt haben, aber ich jage noch die Herausforderung, sagen wir mal so, und die Lücke zu finden, wenn sie gesetzgeberisch gegeben ist, kann ja auch ein Kick sein.
Ja, dann ist ja auch am Ende der Job. Also ich erinnere mich zum Beispiel mal, dass ich mal mit jemandem gesprochen habe, der Stiftungen aufgesetzt hat und das alles gemacht hat. Und der hat auch gesagt, er hat das exzellent gemacht. Das war alles tippitoppi aufgesetzt. Aber er hat gesagt, wenn man mich als Mensch fragt, ist das schon wild, über was für Geld wir reden und wie wenig da am Ende bezahlt wird. Also wie effizient dieses Vehikel ist. Als Profi in der Branche sagt er natürlich, ja, das ist ja legal, also wird das natürlich gemacht.
Genau, das würde ich auch so sehen. Und ich kenne auch einen Fall von einem Kollegen, der hat gesagt, das ist ein großes steuerliches Gutachten gewesen und man konnte es Absatz für Absatz lesen und bei jedem Absatz einen Haken machen. Aber in der Gesamtschau hat man gesagt, das kann nicht sein. Und doch konnte es sein. Aber ist das dann ein Vorwurf an mich und unsere Branche? Ich glaube eigentlich nicht, weil das ist ja etwas, das müssen andere richten.
Ja, natürlich gibt es ja trotzdem, wenn wir jetzt wieder das Eingangsbild hatten, wenn du jetzt auf einer Party bist und dann ist natürlich schon immer so, dass die Vermögendsten am Ende auch die besten Berater haben und deshalb am wenigsten zahlen. Das ist ja was jetzt in der normalen Breite der Bevölkerung erstmal immer nicht gut ankommt, sagen wir es mal so.
Das mag durchaus sein, aber auch dafür können wir ja nichts.
Nee, absolut. Und wie hältst du dich auf dem Laufenden? Also ich meine, das ist ja ein so komplexer Bereich geworden, dass ja auch hier und da wahrscheinlich Experten wie du an Grenzen stoßen. Also das ist ja ein System, wo mir auch einige sagen, das ist teilweise gar nicht mehr beherrschbar und sehr komplex geworden. Wie bleibt man da auf dem Stand?
Naja, du hast es ja eingangs schon gesagt, wenn wir unseren Newsletter machen, den Early Techspert Newsletter, dann mache ich den ja nicht nur für draußen, sondern auch für drinnen. Das heißt, da halte ich mich ja automatisch auf dem Laufenden. Außerdem bin ich ganz viel selbst auch lehrend unterwegs und vortragend in dem Bereich. Und da muss man sich einfach belesen. Also so wie der eine die Bild liest, lese ich halt eine Steuerzeitschrift, während ich in der Bahn sitze.
Wie wichtig ist KI?
Die Bedeutung nimmt zu, auf jeden Fall. Ich sehe in meiner Berufs- und Beratungspraxis, dass Problem, dass wir durchaus über Fragestellungen nachdenken, zu denen noch nicht so viel geschrieben wurde, ob nun, weil noch niemand drüber nachgedacht hat oder weil man sich entschieden hat, dazu lieber nicht zu schreiben. Und ich denke, da wird die KI auch mittel- bis langfristig an ihre Grenzen stoßen. Ich sehe aber gleichsam auch bei leichteren Fragestellungen, dass ich durchaus die Associates in meinem Team gegen die KI, ich sage immer, kämpfen lassen kann und da vergleichbare Ergebnisse rauskommen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, in der Strukturierungs-, Gestaltungsberatung muss man natürlich immer auch noch den menschlichen Gedanken dazu bringen, weil Beratung ist, glaube ich, und wird es vielleicht dadurch auch immer mehr, ein Geschäft, wo es ja dann auch darum geht, die Dinge zwischen den Zeilen zu lesen, mit dem Mandanten im Kontakt zu sein und zwischen den Zeilen halt herauszuhören, was er nicht gesagt hat, was er nicht geschrieben hat, was ihn aber trotzdem bewegt und wie man ihm helfen kann. Und ob die KI mich da irgendwann wird ersetzen können, da hätte ich Zweifel.
Also für das ganze Graubrot, das macht sich schon ganz gut. Für die komplexeren Sachen und Strukturierungen entnehme ich nicht so. Würdest du sagen, das ist ein kreativer Beruf?
Ja, das würde ich sagen. Ich glaube, das ist dem Begriff Steuergestaltung ja irgendwie schon fast inne. Also es hat nichts mit langweiligen Zahlen zu tun. Also um zu deinem Partybeispiel zurückzukommen, da sagen ja alle, ach, du hast mit Zahlen zu tun. Da sage ich, nein, ich habe mit Steuergesetzen zu tun. Und das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen.
Du hast ja gerade schon gesagt, du hast auch noch einen Lehrauftrag, ich glaube an mehreren Hochschulen sogar, richtig?
An Hochschulen, aber auch in der Steuerberaterausbildung, ja.
Warum machst du das neben einem Fulltime-Job?
Das hat mehrere Überlegungen. Einerseits ist es mir einfach wichtig, unseren Berufsstand weiterzuentwickeln. Ich bilde auch gerne die Kollegen im Team aus. Ich habe auch gerne bei uns Werkstudenten, Praktikanten im Team, um die ich mich kümmere, weil ich glaube, das ist einfach wichtig. Ich glaube, das sollte auch jede Branche so machen. Und wir brauchen nun mal Fachkräfte, und zwar allesamt. Hinzu kam aber auch tatsächlich, ehrlicherweise, als ich damit vor 10 Jahren anfange, stupider Eigennutz, weil ich habe gesagt, wenn ich schaffe, denen das Steuerrecht zu erklären, dann lerne ich als junger Berater auch viel besser, wie ich meinen Mandanten das Steuerrecht leicht erkläre, und daraus wurde auch eine Leidenschaft.
Also die könnten ja natürlich auch das ganze Steuergesetz auswendig lernen. Was rätst du den jungen Leuten, was nicht in einem Lehrbuch steht?
Das Problem ist, glaube ich, dass viele denken, sie müssen Steuerrecht auswendig lernen. Aber du musst Steuerrecht verstehen. Und das ist, in meinen Vorlesungen ist es mir wichtig, Steuerrecht, soweit es möglich ist, mit Historie zu verbinden. Warum mit Historie? Weil der historische Steuergesetzgeber hat Steuergesetzgebung systematisch aufgebaut. Das ist das, was ich ja gerade kritisierte, als ich sagte, Steuergesetzgebung ist heute nicht mehr systematisch und dann versucht, Lücken zu schließen, die dann zu weiteren Problemen führen. Ganz banales Beispiel, die gute alte deutsche Gewerbesteuer ist da, damit die Gemeinde, hier unsere schöne Stadt Hamburg, Geld dafür bekommt, dass der LKW von der Fabrik A zu der Fabrik B führt. Das ist eine Idee dahinter und mit der kann man auch vieles dazu erklären. Und mit der kann man auch viele gewerbesteuerliche Besonderheiten erklären, die historisch gewachsen sind. Und wenn die Leute das verstehen, von welcher Idee her die Steuergesetzgebung kommt, dann baut das alles wie ein hübsches Haus aufeinander und dann verzahnt das ineinander und dann ist es stabil. Wenn ich aber einfach nur den Paragraphen auswendig lerne, dann werde ich auch nie warm mit dem Thema.
Alles klar. Philipp, letzte Frage. Ich weiß ja auch, dass du auch ein Genussmensch bist. Du magst gutes Essen auch und auch mal eine gute Flasche. Bei welchem Getränk und mit wem, ganz egal ob lebend oder aus der Geschichte, würdest du mal am liebsten über Steuern reden, weil du glaubst, das wird ein legendärer Abend?
Ein legendärer Abend mit jemandem? Du willst das Getränk jetzt wissen und die Person auch noch. Das sind ja noch zwei Herausforderungen. Okay, ja.
Fangen wir mal mit der Person an.
Ja gut, die habe ich dir ja schon mal by the way erzählt. Also ich glaube, daran würde ich nichts ändern. Das würde auch zum Thema Steuern unterhaltsam werden. Da würde ich mir doch glatt die Kanzlerin AD aussuchen. Ich glaube, da kann man auf jeden
Fall.
Meinst
du, die hat einen aufregenden Steuerbescheid?
Ich glaube gar nicht, man muss über ihren Steuerbescheid reden, aber sie hat bestimmt eine Meinung zu dem Thema.
Das stimmt. Ich kann mir vorstellen, dass Donald Trump der Steuerbescheid interessant wäre, mit ihm darüber zu reden.
Das sicherlich auch, aber da halte ich mich jetzt mal zurück.
Ja, was würdest du mit der Kanzlerin trinken?
Och, ich denke mal, zu einem vernünftigen Glas Champagner sagt sie nicht nein.
Ich hätte sie eher auf so einen Weißwein getippt.
Ja, aber ein Champagner ist ja auch nur ein Weißwein mit Kohlensäure, was?
Das stimmt, ist auch ein Ansatz. Philipp, vielen Dank für diesen kleinen Ausflug in die Welt der Steuerstrukturierung, Wegzugsbesteuerung und Co. Wir können ja nur hoffen, dass es ein bisschen besser wird, was das von der politischen Seite zumindest angeht. Aber ansonsten glaube ich, an Arbeit wird es nicht mangeln.
Ich will es doch mal hoffen. Ich danke dir ebenfalls.
Vielen Dank.